Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, bei bestimmten Erkrankungen der Wirbelsäule werden die betroffenen Bereiche stabilisiert, indem sie versteift werden. Das lindert in vielen Fällen die Schmerzen der Betroffenen, aber die Frage ist natürlich auch, wie viel Bewegungsspielraum bleibt nach so einer Versteifung im Rücken? Darüber spreche ich heute mit Professor Joachim Oertel. Er ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie im Universitätsklinikum des Saarlandes. Herr Professor Oertel, bei welchen Erkrankungen der Wirbelsäule kommt denn eine Versteifung in Frage?
Ja, guten Tag, Frau Amrein. Das ist eine sehr brennende Frage, tatsächlich immer wieder bei mir in der Sprechstunde mit den Patienten diskutiert, weil doch eine natürliche Zurückhaltung, eine natürliche Angst vor einer Wirbelsäulenversteifung vorliegt. Grundsätzlich versuchen wir natürlich immer zunächst die physiologische Beweglichkeit der Wirbelsäule zu erhalten. Aber es gibt Situationen, in denen eine Erkrankung der Wirbelsäule nur dann wirklich langfristig gelindert werden kann, wenn die Wirbelsäule im betroffenen Segment versteift wird. Dazu muss man wissen, dass die Wirbelsäule physiologisch im Alterungsprozess weitgehend versteift. Deswegen sind Menschen mit 70 nicht mehr so beweglich wie Menschen mit 17. Diese Versteifung, die klappt manchmal nicht im Alterungsprozess und dann ergeben sich Instabilitäten. Instabilitäten können angeboren sein, das ist eher selten, oder sie können erworben sein durch Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule. Und diese Instabilitäten, die müssen dann tatsächlich versteift werden, weil eben diese Überbeweglichkeit zu Schmerzen und zu Belastungen führt. Es gibt neben den Instabilitäten noch einen zweiten Behandlungskomplex. Das ist, wenn eine Arthrose der Wirbelgelenke zu derart starken Schmerzen führt, dass im Prinzip die Gelenke ausgeschaltet werden müssen, damit die Schmerzen gelindert werden. Das sind so die zwei großen Indikationen. Einmal Instabilität der Wirbelsäule, das heißt drohende Lähmung bis hin zur Querschnittslähmung im Bereich der Halswirbelsäule und persistierende Schmerzen aufgrund von Gelenksarthrose.
Gibt es denn auch Bereiche, wo Sie sagen würden, da macht eine Versteifung aber keinen Sinn?
Nun, immer dann, wenn wir die natürliche Beweglichkeit der Wirbelsäule erhalten wollen und können, dann sollten wir eine Versteifung vermeiden. Das heißt, zum Beispiel ein junger Patient hat einen unkomplizierten Bandscheibenvorfall, die Gelenke sind noch in Ordnung, dann mag man tatsächlich nicht über eine Versteifung sprechen, weil da eine natürliche Beweglichkeit vorliegt und eine natürliche Beweglichkeit durch eine Versteifung immer zu einer Belastung auch der angrenzenden Bereiche führt.
Sie hatten ja eben Eingangsbeispiele genannt, in denen eine Versteifung sinnvoll wäre. Gibt es denn trotzdem immer noch Alternativen dazu?
Das hängt eben sehr davon ab, individuell, in welche Erkrankungssituation vorliegt. Eine tatsächlich massive Instabilität, die ist alternativlos mit einer Versteifung zu behandeln. Aber Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule oder auch geringfügige sogenannte Mikroinstabilitäten, da gibt es durchaus Alternativen. Da kann man darüber nachdenken, erstens, dass man den Eingriff so minimalinvasiv wie möglich durchführt, also wir haben ja schon mal gemeinsam gesprochen über endoskopische Optionen der Wirbelsäule. Da bietet sich sowas an in vielen Fällen, um eine Versteifung zu vermeiden. Die andere Alternative sind semirigide Systeme. Also das heißt, wir haben nicht eine völlige Erhalt der Beweglichkeit, wir haben nicht eine völlige Versteifung, sondern wir haben eine Möglichkeit dazwischen, wo insbesondere die Beweglichkeit nach vorne und hinten, also die Ante- und Retroflexion der Wirbelsäule erhalten wird, aber die Drehbewegung, welche häufig zu Schmerzen führen, limitiert sind. Das sind sogenannte dynamische Stabilisierungen.
Wie genau stabilisieren Sie denn diese Bereiche der Wirbelsäule? Also was müssen Sie dort einfügen, damit der Bereich fest ist?
Auch eine sehr gute Frage, denn das ist durchaus wesentlich komplexer im Bereich der Wirbelsäule, als man das von anderen Gelenken kennt. Das Bewegungssegment in der Wirbelsäule besteht immer aus einer Bandscheibe, den Bändern und zwei dazugehörigen Wirbelgelenken. Das heißt, ich muss im Prinzip beide Gelenke versteifen und die Bandscheibe ersetzen. Also eine typische Versteifungsoperation im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule führt zu einem Bandscheibenersatz, zusätzlich ergänzt durch ein Schraubenstabsystem von dorsal von hinten. Im Bereich der Halswirbelsäule ist das meistens nicht der Fall. Da kommt das Schraubenstabsystem von vorne dazu.
Wie läuft denn der Eingriff ab? Ist dazu eine Vollnarkose erforderlich und ist dies auch als minimalinvasive Operation möglich?
Ja, also eine Vollnarkose ist nicht unbedingt erforderlich. Man kann auch in Rückenmarksnarkose, also in Periduralanästhesie, Wirbelsäuleneingriffe im Lumbalbereich durchführen. Im Halswirbelbereich und im Brustwirbelbereich tendieren wir eher zu einer Vollnarkose. Man muss allerdings sagen, dass die Vollnarkosen heute so wenig belastend sind für den Patienten, dass in der Regel die Vollnarkose doch die angenehmere Variante ist, als die Manipulation mitzukriegen und dann zwar keine Schmerzen zu haben, aber letzten Endes bei der Operation wach zu sein. Kommen wir zur minimalinvasiven Option. Ja, das ist richtig. Auch die Versteifungsoperation kann minimalinvasiv durchgeführt werden. Dazu gibt es tatsächlich eine Vielzahl verschiedener Techniken. Die minimalinvasiven Techniken sind extrem auf dem Vormarsch. Die haben insbesondere den Vorteil, dass ein geringeres Weichteiltrauma vorliegt. Das heißt, die Wunden sind kleiner, das Infektionsrisiko ist geringer, die OP-Zeit ist kürzer, der Patient muss nicht so lange stationär behandelt werden. Es gibt eine ganze Reihe von Vorzügen bei den minimalinvasiven Operationen. Die werden in der Regel auch navigatorisch, also mit einem Navigationssystem gesteuert durchgeführt.
Nun haben ja viele Sorgen, weil solche Eingriffe ja doch sehr nah am Rückenmark erfolgen. Gibt es denn Risiken und Komplikationen bei diesen Operationen?
Die Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule haben tatsächlich das potenzielle Risiko einer Rückenmarksverletzung, weil in dem Bereich Rückenmark vorliegt. Die Operation im Lendenwirbelsäulenbereich, da ist kein Rückenmark mehr. Da sind nur noch die Nervenwurzeln. Da kann tatsächlich keine Querschnittslähmung passieren. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer die Indikation streng stellen. Grundsätzlich ist die Versteifung, das Setzen der Schrauben und der Ersatz der Bandscheibe nur ein geringer zusätzlicher Operationsaufwand. Denn meistens handelt es sich ja um Eingriffe, bei denen sowieso im Bereich der Wirbelsäule Bandscheibenvorfall, Stenose, Zysten entfernt werden. Das heißt, man sowieso in diesem Bereich operiert und der Ersatz der Bandscheibe, die sowieso operiert wird, oder das zusätzliche Einbringen von Schrauben nur eine geringe zusätzliche Belastung darstellt.
Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff? Also wie gut können sie sitzen, liegen, stehen oder vielleicht sogar bald schon wieder gehen?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, hängt ein bisschen tatsächlich von der Ausgangssituation ab. Patienten mit ausgedehnten traumatischen Verletzungen, das heißt mit ausgedehnten Wirbelbrüchen, insbesondere im Lenden- und Brustwirbelbereich, die haben teilweise doch noch sehr, sehr lange Beschwerden. Das hat aber weniger mit der Operation zu tun als mit dem Wirbelbruch an sich. Patienten mit degenerativen Erkrankungen oder auch Patienten im Halswirbelsäulenbereich, wo wir eine Wirbelversteifung dann durchführen, die können sehr rasch wieder mobilisiert werden und sind also am nächsten Tag schon auf Station mobil, werden häufig 2, 3 Tage nach der Operation spätestens entlassen.
Und wie lange dauert es insgesamt, bis die Implantate, also zum Beispiel die neue Bandscheibe, die Stäbe, die Schrauben, vollständig eingeheilt sind?
Ja, die Wirbelsäule selber ist ein Organ, welches relativ bradytroph ist, also wenig Stoffwechselbeteiligung zeigt. Das heißt, im Vergleich zu anderen Brüchen, zum Beispiel in den Röhrenknochen, die Brüche in der Wirbelsäule und damit eben auch die Fusionen in der Wirbelsäule relativ lange dauern. Also wir gehen davon aus, dass die Implantate praktisch sofort belastbar sind. Ja, man kann sofort wieder im Alltag alles machen. Ein vollständiges Einheilen dauert aber häufig bis zu einem Jahr.
Wie sieht es denn mit der Bewegungsfähigkeit aus, nachdem ein Bereich der Wirbelsäule versteift wurde?
Gut, die Wirbelsäule hat den großen Vorteil, dass man sehr, sehr viele Bewegungssegmente hat. Das heißt tatsächlich ein versteiftes Bewegungssegment mit Ausnahme des Adduktoraxialgelenks, also der Übergang zwischen Halswirbelsäule und Kopf, der eine sehr, sehr starke Bewegungsfähigkeit ausmacht. Mit Ausnahme dieses einen Bereiches merkt man ein einfach versteiftes Bewegungssegment im Alltag nicht. Das kann tatsächlich sehr, sehr gut kompensiert werden. Also jemand, der jetzt versteift ist im Lendenwirbelsäulenbereich bei einem Segment, im Bereich der Brustwirbelsäule oder im Bereich der Halswirbelsäule, der wird dies in seinem Bewegungsumfang praktisch nicht bemerken.
Was geben Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten mit auf den Weg? Also was müssen Sie beachten, nachdem Sie eine Versteifungsoperation erhalten haben?
Das sind verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, eine möglichst umfangreiche Aktivität zu behalten, möglichst eine kräftige Muskulatur, die den Nachbarsegmenten supportiv die Belastung verteilen kann, die möglichst reduziert, dass die Nachbarsegmente stark belastet werden. Das ist sehr wichtig. Also möglichst aktiv bleiben und möglichst viel Muskulatur aufbauen, um der Wirbelsäule zu helfen. Das Zweite ist, wenn es Bewegungen gibt, die nach einer solcher Operation unangenehm sind, die würde ich tatsächlich vermeiden. Es macht keinen Sinn, sich da durchzubeißen, wenn zum Beispiel bei einer Rotationsbewegung immer Probleme auftreten. Dann lässt man diese Rotationsbewegung weg. Grundsätzlich sagen wir als Daumenregel, dass etwa 80% der Schmerzen, die präoperativ vorliegen, gelindert werden sollten. Es ist tatsächlich nicht so, dass zu erwarten ist, dass man völlig beschwerdefrei ist nach einer so umfangreichen Operation, aber eine so ausgeprägte Linderung der Beschwerden, dass man im Alltag wieder voll mobil ist, ohne permanente Schmerzmedikation, die sollte erreicht werden.
Gibt es denn Bewegungen, die man nach einer Versteifungsoperation, zum Beispiel bei bestimmten Sportarten oder ähnlichem, besser vermeiden sollte?
Ja, früher haben wir immer gesagt, Rotationsbewegungen im Rumpfbereich sollten vermieden werden, also Tennis, Golf. Man muss sagen, dass wir diese Position eigentlich nicht mehr halten können. Die Aktivität der Menschen, die ist derart umfangreich. Es ist ja jetzt normal, dass man auch im sechsten, siebten Lebensjahrzehnt noch sehr aktiv Sport treibt. Kombiniert mit den minimalinvasiven Verfahren spricht eigentlich nichts dagegen, in einem Freizeitniveau fast alle Sportarten zu betreiben. Was vielleicht problematisch ist, was man immer im Kopf haben muss, ist, dass die Stabilität der Wirbelsäule nach einer Versteifungsoperation immer dort, wo die Versteifung ist, etwas schwächer ist als der natürliche Knochen. Der natürliche Knochen, das ist ein ganz fantastisches Material, extrem fest und gleichzeitig flexibel. Das kriegen wir tatsächlich mit den Implantaten nicht hin. Und das heißt also bei Extremsportarten, Fallschirmspringen, Drachenfliegen, wenn man dann mal abstürzt, dann muss man wissen, da wo ich meine Implantate habe, da ist wahrscheinlich dann meine Schwachstelle.
Und welche Bewegungen tun einer versteiften Wirbelsäule gut? Also was mag sie gerne?
Eine schwierige Frage. Das Aktivitätsniveau zu behalten, ist für die Wirbelsäule gut. Ich glaube, es gibt jetzt keine Bewegung, ich sage mal nur nach vorne beugen oder nach hinten beugen, die jetzt besonders in einem versteiften Wirbelsäulenbereich dazu führt, dass weniger Risiko für Anschlussdegeneration oder ähnliches vorliegt. Es geht mehr darum, dass ich aktiv bleiben sollte und die Muskulatur gut aufbauen sollte. Dazu kommt noch, wenn ich Einschränkungen bemerke, zum Beispiel Syndrom des Iliosakralgelenks, ja, da Schmerzen bemerke, Muskelverhärtung bemerke, dann sollte man frühzeitig dagegen vorgehen. Dann hat man auch meistens tatsächlich mit einem einmal steiften Segment einen sehr langen Bewegungserhalt ohne weitere Probleme.
Wie lange hält denn eine Versteifung? Also besteht die Gefahr, dass sich im Laufe des Lebens dort etwas lockert?
Eine einmal erfolgte Versteifung mit Verknöcherung, mit vollständigem Einheilen ist extrem stabil. Da kommt es eigentlich zu keinen erneuten Lockerungen. Ausnahmespielen dann eben traumatische Veränderungen, ja, also Verkehrsunfall, wie gesagt, Absturz beim Fallschirmspringen, solche Dinge, die führen dazu, dass die Versteifungssituation immer besonders belastet wird. Ansonsten hält die Versteifung, wenn sie einmal eingeheilt ist, das Leben lang. Problematisch ist die erste Phase, wenn eine sehr ausgeprägte Instabilität vorlag und tatsächlich die Versteifungsoperation noch nicht vollständig verknöchert ist und eingeheilt ist. Also ich sag mal, die ersten 3 bis 6 Monate, die muss man tatsächlich den Patienten etwas vorsichtiger führen. Und da muss man immer mal ausschließen, dass nicht doch irgendwelche Komplikationen auftreten können. Das liegt weniger daran, dass Schraubenbrüche auftreten. Die sind Gott sei Dank mit den sehr guten, jetzt vorliegenden Implantaten sehr selten. Es liegt mehr daran, dass der Knochen, insbesondere nach Brüchen, dazu neigt, erstmal ein wenig resorbiert zu werden. Das heißt, die Knochensubstanz nimmt etwas ab, bevor sie dann den Heilungsprozess initiiert. Und diese Phase ist immer etwas problematisch. Da muss man einfach ein bisschen ein Auge drauf haben.
Stellt denn eine Versteifung eine Komplikation dar, falls später andere Bereiche der Wirbelsäule behandelt oder vielleicht sogar operiert werden müssen?
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, um was es sich handelt. Wenn jetzt eine lumbale Versteifungsoperation bei Instabilität erforderlich war, dann spielt das für eine Halswirbelsäulenerkrankung oder für eine Brustwirbelsäulenerkrankung überhaupt keine Rolle. Die Operation im Bereich der Halswirbelsäule oder Brustwirbelsäule oder auch im Bereich der oberen Lendenwirbelsäule kann völlig unabhängig von der entfernten Versteifungsoperation durchgeführt werden. Wenn die Versteifungsoperation in unmittelbarer Region, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den neuen Wirbelsäulenerkrankungen vorliegt, dann spielt es ein bisschen eine Rolle, dass man eher bereit sein wird, die Versteifung dann zu erweitern, weil man ja weiß, dass dieses Segment besonders belastet ist durch die vorhergehende Versteifungsoperation. Unabhängig von einer Einschränkung durch eine vorhergehende Versteifungsoperation wissen wir, dass Patienten, die einmal an der Wirbelsäule eine ausgedehnte Degenerationserkrankung hatten, dazu neigen, auch in den anderen Regionen der Wirbelsäule Probleme zu bekommen. Also ein Wirbelsäulenpatient, der jetzt einen Bandscheibenvorfall hat im Lumbalbereich, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, auch im Halswirbelsäulenbereich einen Bandscheibenvorfall zu bekommen, als ein Patient, der keinerlei lumbale Bandscheibenprobleme hat. Die Wirbelsäule ist ein Gesamtorgan und einmal betroffen, hat man ein gewisses Risiko, ein Wirbelsäulenpatient zu werden.
Vielen Dank, Herr Professor Oertel, für Ihre Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.